Manchmal ist das so, man kommt in eine Gemeinde. Das kann auch die eigene Gemeinde sein und man hat ein Wort irgendwie und glaubt, okay, man nimmt das so mit, worüber man vorhat zu predigen. Und manchmal kommen so Gedanken, beschäftigt nur dich das gerade oder ist das ein Wort auch für jemand anderen? Also ich glaube, alle, die schon mal gepredigt haben, die wissen das. Und ich bin dann immer sehr dankbar, wenn ich merke, so im Vorlauf des Gottesdienstes, so da kommen so bestimmte Punkte und du merkst, okay, das geht so in eine Richtung. Also von daher, ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch für das, was an Eindrücken weitergegeben worden ist. Ich glaube, dass das immer wieder so solche Situationen gibt, wo wir Zeiten erleben, die anders sind, die herausfordernd sind. Wir haben das vorhin gesungen. Na, Jesus, dir gehört mein Lob und egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, hey, na, so. Und ich habe das immer so mit einer gewissen Ehrfurcht, um nicht zu sagen Furcht, dieses Lied gesungen, dass ich dachte, boah Gott, was ist eigentlich, wenn du mal ernst machst? Und wenn das wirklich so kommt, ist es mir wirklich egal, was du mir nimmst? Also ich denke dann immer so an Hiob und denke, boah, das will ich nicht erleben. Also bei allem, also bitte nicht, ja. Ich finde das so gut, im Englischen ist der Text ein bisschen anders. Da heißt es so, my heart will choose to say, blessed be your name. Also mein Herz oder ich habe mich festgelegt, ich will auch in solchen Momenten sagen, Gott, ich erhebe dich und ich preise dich und dir gehört mein Lob. Aber das ist kein Automatismus. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das ist etwas, wo ich dranbleiben möchte, diese Entscheidung dann auch zu leben, diese Haltung dann auch zu leben. Weil es immer wieder Situationen geben kann, wo vieles in Frage gestellt wird von dem, was wir so, naja, was wir so meinen. Und ich möchte gerne mit uns eine Geschichte im Neuen Testament anschauen, die mich in den letzten Tagen, Wochen so ein bisschen beschäftigt. Und zwar lesen wir das in Johannes 11. Also ich habe heute keine Präsentation dabei, aber ihr habt ja alle irgendwie ein Handy, eine Bibel-App. Und ich sag's mal so, ich werde mich eigentlich die ganze, so ziemlich alle Bibelstellen, außer eine, mit der ich heute, drehen sich um Johannes 11. Von daher. Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit. Gut. Ich lese mal ab Vers 1. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Und da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lass uns wieder nach Judäa ziehen. Ich finde diese ganze Geschichte irgendwie, da passieren so viele Sachen, die irgendwie, naja, die wir wahrscheinlich anders machen würden. Ich weiß nicht, wenn du hörst, jemand, der dir nahe steht, ist krank oder jemand, der dir nahe steht, braucht Hilfe. Weil das war ja so, also dass sie zu Jesus senden und sagen, Lazarus ist krank, das ging ja nicht darum, um einfach nur so eine Information weiterzugeben. Ne? Übrigens, nur damit du auch Bescheid weißt, der Lazarus, der ist krank und ja, ne? Nicht, dass du hinterher sagst, der Mensch, hättet ihr mir ja mal sagen können. Ja, so, sondern das
implizierte ja, Jesus, komm und hilf uns. Lazarus ist so krank, wenn du nicht kommst, dann haben wir hier ein ernsthaftes Problem. Und ich finde das so schön, dass in diesem Text das nochmal extra erwähnt wurde. Also Lazarus war Jesus nicht egal, sondern er liebte Lazarus. Lazarus war jemand, der einen Platz im Herzen Jesu hatte. Und so, ja, kommt so diese Nachricht zu Jesus, oh, Lazarus ist krank. Und Jesus hat scheinbar irgendwie so einen vollen Terminkalender, so viel Wichtiges zu tun, dass er sagt, naja, ich bleib noch 2 Tage. Ich finde das, das so interessant. Also wenn wir uns mal so reinversetzen in die Lage von Maria und Martha, da ist so eine Notsituation. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also wenn ich krank bin, dann ist normalerweise wird das erstmal so ein bisschen ignoriert. Also wenn du dich nicht so gut fühlst, erstmal, ah ja, ne? Okay, man fühlt sich halt mal nicht so gut, aber ja, und dann irgendwie, wenn es schlimmer wird, dann, ja, ich glaube, ich sollte mich mal hinlegen. Und wenn es dann irgendwie, ja, vielleicht nehme ich doch noch mal eine Tablette. Und wenn irgendwie du merkst, nee, das wird was Ernsthaftes irgendwie, dann denkst du mal darüber nach, also einmal zu beten und vielleicht auch noch mal dich um den Termin beim Arzt zu bemühen. Aber bis dahin muss erstmal was passieren. Also normalerweise ist es nicht so, dass sobald ich mal irgendwie irgendwo was zwackt, das wird bei mir meistens ignoriert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? So im Fußball, da sagt man immer so, ja, das läuft sich raus. Ne? Also so irgendwie, wenn du denn da irgendwie Gelenk oder irgendwie, dann denkst du, oh, ja komm, ne? So, das stell dich mal nicht so an und das wird schon wieder. Und vielleicht ging es Maria und Martha auch so, dass Lazarus so irgendwie, na, dem geht's nicht gut, aber irgendwie wird's auch nicht besser, es wird eher schlimmer. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo sie merken, wir brauchen Hilfe von außen. Wir brauchen Jesus. Und so schicken sie jemanden los und dann fängt das Rechnen an. Wie lange braucht der Bote, bis er bei Jesus ist? Bis er Jesus gefunden hat? Und wie lange braucht Jesus dann, wenn er dort ist, wo er ist, wieder zurück? Und man weiß, okay, also bis, na, jetzt schicken wir ihn los, er müsste spätestens dann und dann hier sein. Und man hofft irgendwie, dass Lazarus es bis dahin schafft. Ich weiß nicht, ob wir diese Situation so nachvollziehen können. Ich weiß nicht, wie du oder ob du schon mal solche Situationen erlebt hast, wo du dachtest, so heute Nacht entscheidet sich das. Wird der Mensch, den ich liebe, morgen noch leben oder nicht? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in eurem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis solche Situationen hattet. Da schreit alles in dir danach, dass Jesus kommt. Und zwar schnell. Möglichst bald. Herr, wir haben keine Zeit mehr. Jetzt muss jetzt etwas passieren. Und Jesus ist da ganz entspannt und sagt, oh ja, ne, ist schon nicht so schlimm. Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. Ich meine, das kann man ja so schön sagen, ne, wenn man nicht in der Situation ist, sondern wenn man das so von außen, ne, ja, musst nur glauben, das wird schon. Ja, wir können ja manchmal so tolle Sprüche Menschen sagen, die nicht unbedingt immer so vom Herrn sind. Das möchte ich mal an dieser Stelle mitsagen. Ich habe eine Situation so von außen so ein bisschen mitbekommen. Vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt. Meine Schwägerin leitet die Kinderkirche in einer großen Gemeinde. Und es war so, dass ein Mitarbeiter-Ehepaar, die hatten ein Kind bekommen, was eine Lebenserwartung hatte von einigen Tagen. Es war von vornherein klar, dieses Kind, das wird schwerstbehindert sein. Und die Ärzte sagten, wenn sie dieses Kind bekommen, das wird 2-3 Tage vielleicht überleben, aber dann wird es sterben. Stellen Sie sich schon darauf ein. Und natürlich hat die ganze Gemeinde gebetet. Und dann kam dieses Kind zur Welt und ja, die Diagnose, die der Arzt vorher gestellt hatte, die bewahrheitete sich. Und Ja, wie das dann so ist. Es gibt ein großes Problem und alle sind am Beten und wir können uns das ja überhaupt nicht vorstellen, dass Gott jemanden, so ein kleines Baby, sterben lässt, oder? Und dann kommen die ganzen Leute, die ermutigen wollen und sagen, boah, ich hab heute in meiner Bibel gelesen, ich habe gelesen, wie Jesus jemanden geheilt hat und ich glaube, das ist ein Wort für euch und so weiter und so fort. Und da kamen ganz viele und dann irgendwann hat meine Schwägerin ist da eingeschritten und hat zu ihrem Team gesagt, ich möchte, dass keiner von euch, den irgendwelche Bibelwörter, irgendwelche Verse, irgendwelche Eindrücke, irgendwelche Bilder, irgendetwas mitteilt, es sei denn, ihr habt es mir vorher gesagt und ich habe es geprüft. Weil sie sagte, da so oft wir erzählen irgendwas, weil wir ja ermutigen wollen, weil wir es uns überhaupt nicht vorstellen können, dass Gott so etwas zulässt. Und letztendlich hatte sie dann innerlich so dieses Zeugnis, heute Nacht wird das Kind sterben. Und sie sagte, sie hat noch die Nacht durchgebetet, hat gekämpft um dieses Kind. Hat Jesus gesagt, ich benutze das Wort mal nicht, aber ich sage es mal anders, wie blöd sie das findet. Und warum Gott nichts macht. Und am Morgen bekam sie dann den Anruf, dass das Kind gestorben ist. Und ich dachte nur, ja, wie gut, dass sie an der Stelle eingeschritten ist, bevor du dann mit den Eltern auch noch darüber sprechen musst. Aber wie kann das denn sein, dass Gott mir verspricht, dass das Kind geheilt wird und dann wird es nicht? Wir haben manchmal auch eine Verantwortung, ja. Und damit möchte ich euch keine Angst machen, prophetische Worte weiterzugeben. Überhaupt nicht. Aber die Bibel sagt, dass wir halt alles prüfen sollen. Ja? Dass wir alles prüfen sollen. Und so ist hier diese Situation und ich weiß nicht, ob irgendwer der Maria und der Martha gesagt hat, oh, macht euch keine Sorgen, Jesus kommt rechtzeitig und das wird alles gut. Auf alle Fälle hatten sie eine Krise. Lazarus ist krank und eigentlich machen sie ja alles richtig. Maria und Martha machen alles richtig in dieser Situation. Sie wenden sich an Jesus. Das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal gut. Sie überspielen ihre Not nicht. Sie sagen, ach, lass mal, ich komme schon klar. Ach Mensch, wie geht's dir? Ach gut, danke und selbst. Sondern sie sind ehrlich und sagen, Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Aber Jesus kommt eben nicht sofort. Und vielleicht hast du auch schon solche Situationen erlebt, wo du in einer Krisensituation bist, wo du in einer Fragestellung bist, wo du irgendwie in einer Situation bist und du sagst, Gott, ich brauche dein Wort und ich brauche, dass du eingreifst und ich brauche, dass sich was verändert. Und du fragst dich die ganze Zeit, Jesus, warum hast du eigentlich so viel Zeit? Hast du solche Situationen schon mal erlebt? Wir wollen immer eine schnelle Lösung. Wir wollen immer so schwierige Situationen nicht lange aushalten, ja, sondern dass möglichst schnell dann irgendwie auch Besserung kommt. Aber weißt du, Gott hat einen ganz anderen Zeitplan als wir manchmal. Wenn ich mir das so vorstelle, da ist das Volk Israel in Sklaverei. Jeden Tag. Geschlagen, misshandelt, Zwangsarbeit. Ich weiß nicht, ob das alle überlebt haben oder ob irgendwer dann auch unter dieser Last der Arbeit gestorben ist. Und jeden Tag hast du Leute im Volk Israel, davon gehe ich aus, die irgendwo sagen, Gott, wann ändert sich das eigentlich? Und Gott nimmt sich die Zeit, einen Mose 40 Jahre in der Wüste zu lassen, als Hirten von Schafen, bis die Berufung zu Mose kommt. Weil Gott einfach dabei ist, an Mose zu arbeiten, davon gehe ich aus. Wir sehen das, dass Mose ein anderer Mensch war, ja, damals, als er noch am Hofe des Pharao lebte und er sieht, da passiert Unrecht und er erschlägt den Ägypter, da war er noch derjenige, der sagt, so, das nehmen wir jetzt mal in die Hand. Das regeln wir jetzt mal. Ja, die grundsätzliche Motivation oder die grundsätzliche Haltung, die war ja nicht verkehrt, dieses Aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Das ist ein guter Wert. Aber es war, ich will es mal so sagen, es war noch nicht von Gott her veredelt. Und es war noch nicht unter der Kontrolle Gottes. Und so nimmt Gott ihn raus, 40 Jahre lang, 40 Jahre, wo das Volk leidet. Und Gott nimmt diese Zeit. Weil er einen Plan hat, der auch ein Stück Vorbereitung braucht. Der auch ein Stück Zubereitung braucht. Gott hat manchmal andere Zeitpläne als wir. Und so ist es hier auch bei Lazarus. Jesus sagt, nee, ich bleibe noch 2 Tage, ich warte noch, ich habe noch anderes zu tun, aber ich werde schon rechtzeitig zu Lazarus kommen, rechtzeitig in meiner Zeit, rechtzeitig in der Zeit Gottes. Das ist das Erste, was ich dir sagen möchte, wenn du in Krisensituationen bist, wenn du in herausfordernden Situationen bist. Manchmal gibt es Zeiten, wo wir warten, wo wir wirklich warten. Und nur die Tatsache, dass du wartest, heißt nicht, dass Gott nicht gehört hat. Nur die Tatsache, dass ich scheinbar nichts verändert, heißt nicht, dass Gott nicht schon lange in dieser Situation drin ist und schon lange an dieser Situation dabei ist, seinen Plan umzusetzen. Das Problem ist, wir sehen das meistens nicht. Ich habe das mal so gesagt, also ich glaube, das hätte Hiob geholfen, wenn er das erste Kapitel im Hiob-Buch gelesen hätte, ne? Also wenn er wüsste, hey, da gab es eine Unterredung, ne, und im Himmel und so weiter, und ich kann das alles irgendwie einordnen. Manchmal können wir es aber nicht einordnen und denken nur, warum passiert da nichts? Ja? Aber Gott hat einen Plan. Und dann lesen wir in Vers 17, da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Und viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Und als nun Martha hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Und da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also als Jesus dann endlich kommt, als er endlich dann da ist, ist die ganze Situation eigentlich schon am Ende. Ja, das Kind ist schon im Brunnen. Lazarus ist tot. Lazarus ist beerdigt. Und so ist die Situation als Maria und Martha dann Jesus begegnen. Ich habe mich gefragt, wie viele Gebetsanliegen, Visionen, Träume habe ich eigentlich schon beerdigt, weil Gott nicht geantwortet hat? Wie oft habe ich schon Sachen ins Grab gelegt, weil ich gesagt habe, das soll wahrscheinlich nicht sein. Ich habe darum gebetet, aber irgendwie passiert ja nichts. Na okay, dann ist es wahrscheinlich nicht dran. Und ich lege das mal so ins Grab. Wie oft hast du schon, ja, ich will mal sagen, Trauer, Verlust empfunden über bestimmte Dinge, die du wolltest, für die du gebetet hast, Ziele, die du hattest, aber irgendwie ist es anders gekommen, irgendwie hat Gott nicht so geantwortet und du hast es ins Grab gelegt und denkst, boah, eigentlich möchte ich da auch nicht mehr dran denken. Weil wenn ich daran denke, dann fühle ich Schmerz, dann fühle ich Trauer, dann fühle ich Verlust. Ich hätte es gerne, dass es anders gekommen wäre, aber irgendwie ist es ja nicht. Ich habe selber festgestellt, manchmal kannst du dich auch selber wie Lazarus fühlen. Sagst du vielleicht, Stefan, wie meinst du das? Ja, irgendwie so eingewickelt, weggelegt. Stein davor, Abstellgleis, so. Und du denkst, ja und nu? Wie geht es denn jetzt weiter? Also ich habe vor einiger Zeit so eine Situation erlebt, wo ich wirklich dachte, Gott, wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt? Was hast du eigentlich noch vor? Was willst du eigentlich noch machen? Wie? Ja? Und du liegst da und denkst, Jesus, eigentlich kannst nur du jetzt irgendwie was machen. Und eigentlich warte ich darauf, dass du kommst und irgendwie rufst. Ja? Manchmal gibt es solche Situationen, ja, wo wir Sachen beerdigt haben, ja, oder wir uns so vorkommen, als wären wir selbst beerdigt worden irgendwie oder irgendwie rausgenommen. Und du denkst, ja, was ist eigentlich noch von meiner Berufung? Was ist eigentlich noch von dem, was ich mal vorhatte? Was ist eigentlich noch von den Visionen, die Gott mir mal gegeben hat? Ich finde das so interessant, hier kommen beide Frauen zu Jesus und sie sind sehr ehrlich vor ihm. Sie sagen, Jesus, ist ja schön, dass du da bist, aber ein bisschen zu spät. Bisschen zu spät. Und wenn du hier gewesen wärst, Jesus, ich weiß es ganz genau, Lazarus wäre nicht gestorben. Und ich weiß nicht, was du Wichtiges zu tun hattest, aber du wärst hier gebraucht worden. Ja? So, kannst du dir das vorstellen, wie es Maria und Martha ging? Also, ja, die ganze Zeit, jeden Tag gehofft, dass Jesus kommt, aber er kommt nicht. Und dann irgendwann ist Lazarus tot und dann legt man ihn ins Grab. Und dann 4 Tage später, auf einmal, ja, Jesus, jetzt kommst du. Ein bisschen früher wäre gut gewesen. Dann hätten wir noch was ändern können. Jetzt ist zu spät. Ich finde das so gut, dass sie sehr ehrlich Jesus gegenüber sind. Aber ich lese hier eigentlich keine Rebellion. Ja? Sie hätten auch sagen können, Jesus, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Dann, wo wir dich gebraucht hätten, warst du nicht da, Punkt. Wäre menschlich vielleicht nachvollziehbar gewesen. Weiß nicht, wie wir manchmal so sind. Ne? Manchmal neigen wir dazu, dann zu sagen, jetzt will ich erstmal nichts mehr von dir hören. Nee. Dafür bin ich zu enttäuscht. Dafür bin ich zu verletzt. Das lese ich hier bei den beiden Schwestern nicht. Aber sie sind ehrlich vor Jesus. Und sie sagen, Jesus, ich bin enttäuscht. Weil wenn du hier gewesen wärst, hey, wir haben dich gerufen und erklär mir das, warum warst du nicht da? Ich glaube, dass wir oft solche Hätte-wäre-wenn-Gedanken haben. Ne? So, wir wissen oft sehr genau, was Jesus machen sollte.
Jesus, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich wüsste, was ich zu tun habe.
Hast du solche Gedanken schon mal gehabt?
Jesus, wenn ich deine Macht hätte, also ich würde da aber mal feucht durchwischen. Also ganz ehrlich, ich würde da aber mal richtig aufräumen. Also jetzt muss doch aber mal was passieren. Jesus, warum machst du nicht? Warum machst du nicht? Du kannst doch.
Ich möchte dich heute herausfordern dazu, Jesus regieren zu lassen in deinem Leben. Nach seiner Zeit, nach seiner Art, nach seinem Plan. Wenn du in so einer Situation bist, möchte ich dich ermutigen. Nur weil Jesus bisher anscheinend nicht in dieser Situation irgendwas gemacht hat, heißt es nicht, dass er dich nicht gehört hat. Und heißt es nicht, dass er nicht seinen Plan hat. Und wir lesen dann ab dem 39. Vers, als es Jesus spricht, hebt den Stein weg und spricht zu ihm, Maria, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Und Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden, lasst ihn gehen. Und viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Wie würdest du reagieren, wenn jemand auf einem Friedhof, vielleicht bei einer Beerdigung am offenen Grab, der Sarg ist schon unten, Willi wurde beerdigt, wenn sich da einer hinstellt und auf einmal anfängt zu rufen: Willi, komm aus dem Grab raus. Stell dir mal die Situation vor. Oh, jetzt wird's richtig peinlich. Oh Mensch, was sollen denn die Verwandten? Überleg mal. Da wird doch noch auf den Gefühlen der Leute rumgetrampelt. Ey, muss der sich jetzt hier profilieren? Also bitte. Meine Güte, das ist eine Beerdigung. Jetzt kann man nicht einfach mal dann die Leute in Frieden lassen? Muss man da jetzt wieder so ein großes Ding von machen? Und, ach Jesus, bitte. Also du hättest doch vorher, aber doch nicht jetzt. Das macht man einfach nicht. Ja, kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie ich da so reagieren würde, aber weißt du, wir haben oft so genaue Vorstellungen, was man macht und was man nicht macht. Was passend ist und was nicht. Und grundsätzlich finde ich das auch in Ordnung, dass wir solche Vorstellungen haben, weil es gibt wirklich Sachen, die sind sehr strange. Und nicht immer ist das alles so geistlich, ja, sondern manchmal denkst du auch, nee, es vielleicht auch mal gut, wenn jemand sagt, du, jetzt ist gut. Ja? Aber was ich bei Jesus sehe, ist, dass er sich da nicht so sehr drum schert, ob man das macht oder nicht. Sondern Jesus macht das, was er den Vater tun sieht. Das ist die Autorität. Ja? Nicht, was irgendwie so konform der allgemeinen Meinung ist. Sondern das, was der Vater tut, das wird getan. Ja? Und so macht Jesus manchmal Sachen, wo du denkst, boah, Jesus, das muss doch nicht sein. Das kann man doch auch anders regeln. Ja, da kommt dieser Blinde zu Jesus und sagt, ich möchte geheilt werden. Und du weißt ganz genau, Jesus bräuchte nur ein Wort der Heilung sprechen. Also ich gehe davon aus, das wird er auch mit einem Wort, mit einem Zuspruch hinkriegen. Sei geheilt. Nein, er spuckt auf den Boden, macht da so eine breiige Pampe draus und klatscht die dem erstmal auf die Augen, schmiert die denen darauf und sagt, so, und jetzt gehen wir einmal durch die ganze Stadt. Stadt ist voll, es ist nämlich gerade ein Fest. Jerusalem, Gedränge, enge Straßen. Aber ey, du schaffst das schon, du wirst schon irgendwie den Teich finden, wo du dich dann waschen sollst. Viel Spaß. Gute Reise. Und du denkst, Jesus, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt stellst du den da auch noch bloß. Ja, wir können das sonst wie interpretieren, aber was ich einfach sehe ist, Jesus handelt nach seinem Plan und nicht so, wie wir das immer gerne hätten. Und so kommt Jesus hier in diese Situation und sagt, so, und jetzt möchte ich gerne, dass ihr das Grab aufmacht. Und ja, dieser Kommentar, der kommt dann auch, Jesus, mal ganz ehrlich, der stinkt schon. Willst du da wirklich noch wieder ran? Gott, das habe ich vor so langer Zeit in meinem Leben beerdigt. Eigentlich will ich das gar nicht, diese Tür will ich gar nicht wieder öffnen. Ich bin froh, dass ich da gerade drüber weg bin. Ich bin froh, dass ich das irgendwie so unter meinen Füßen habe. Und jetzt kommst du und willst das wieder aufmachen? Gott, das stinkt schon. Da will ich gar nicht mehr ran. Kennst du solche Gedanken? Jesus hat
zu Martha gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du mir glaubst, dann wirst du meine Herrlichkeit sehen. Meine Frage ist immer, was wollen wir sehen? Wollen wir irgendwie so mit Jesus einigermaßen so nett durchs Leben? Sagen wir, ja, ist alles gut und so und irgendwann, dann machen wir die Augen zu und sind bei ihm und sagen, ja, das war ein schönes Leben und war immer nett. Oder möchtest du den Plan, den Gott mit deinem Leben hat, wirklich erleben? Nicht nur so 70%, sondern 100. Möchtest du seine Herrlichkeit sehen? Weil ich glaube, dass wir als Christen, ganz besonders wir als Christen in Deutschland, lange nicht das an Herrlichkeit Gottes sehen, was er eigentlich tun möchte. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, Gott hat mehr. Gott hat mehr in unserem Land. Aber ja, wollen wir das? Oder sagen, boah, nee, jetzt wird's. Ich weiß ja nicht, Jesus. Also, wenn du denn auch solche Aktionen machst, so mit Spucke und so und mit am Grab, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Wir wollen immer gerne die Wunder Jesu erleben, ne? Wir wollen aber nie in einer Situation sein, wo wir ein Wunder brauchen. Eigentlich wollen wir das nicht, ja? Peter Flüch hat das mal erzählt. Peter Flüch, weiß nicht, ob er bekannt ist, kommt aus den Niederlanden, hat da die Teenie-Arbeit gemacht, hat einen großen Teenie-Kongress mal gemacht vor Jahren in Deutschland. Und er sagte, bevor sie diesen Teenie-Kongress, damals in Recklinghausen war das, bevor sie das durchgeführt hat, Gott zu ihm gesprochen und sagt, ich werde einen Toten auferwecken auf diesem Kongress. Und sein erster Gedanke war, wow, eine Totenauferweckung. Und sein zweiter Gedanke war, dafür brauchen wir erstmal einen Toten. Was passiert eigentlich? Also will ich das? Will ich, dass jemand auf meinem Kongress stirbt? Und was ist, wenn irgendwie nur ich mich verhört habe und nur irgendwas mit einem Toten passiert, aber nicht mit einer Auferweckung? Ja, und tatsächlich, ich wurde irgendwie auf dem Parkplatz oder was, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie kam jemand zu Tode. Und dann haben sie gebetet und ja, Gott hat Gnade geschenkt und diesen toten Teenager wieder auferweckt. Aber überleg mal, eigentlich, also ich, wenn ich mich so hinterfrage, ich möchte gerne solche Wunder irgendwie sehen, aber ich möchte nicht in der Situation sein, wo mir nur noch so ein Wunder helfen kann. Eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich das alles so schön, leicht, ne, so in unserem Leben läuft. Sag nicht zu Jesus, hey, das stinkt schon. Sondern wenn Jesus sagt, hey, wo hast du es hingelegt, dann geh mit ihm dahin. Und sag ihm, hier liegt es. Und wenn dein Plan ist, das wieder zum Leben zu bringen, wenn dein Plan ist, das wieder aus dem Grab rauszuholen, wo ich es vergraben habe, hey, dann will ich dazu bereit sein. Und dann will ich sagen, Jesus, dann mach. Regiere du. Und wenn du dich wie Lazarus fühlst und wenn du diesen Ruf hörst, Lazarus, du komm raus, dann geh los. Ich habe mich gefragt, woher wusste Lazarus, wo er hingehen muss? Also ich denke dann immer so, ich habe da immer so eine lebendige Fantasie. Ja, also ich sag mal, so ein Grab, das waren so Höhlen. Ja? Und da gab es kein elektrisches Licht, kein Bewegungsmelder, kein irgendwas, sondern das war dunkel. So, und als man Lazarus da reingelegt hat, war er tot. So, das heißt, der hat sich auch nicht irgendwie orientieren können. Ja, also hier rechts und dann um die Ecke und dann ist da der Ausgang. So, dann wurde er eingewickelt, also komplett. Woher wusste er, wo er hingehen muss? Der hat ein Navi gehabt, ja. Navi ist ein gutes Beispiel, ja.
Die Stimme,
genau. Navi, das leitet uns ja auch immer durch die Stimme, ne? So, nächste Abfahrt rechts.
Er ist einfach dahin gegangen, wo er die Stimme Jesu hergehört hat. Und das ist das, was ich dir sagen möchte. Wenn du dich so fühlst und du hörst irgendwann, Jesus ruft und sagt, hey, jetzt ist Zeit, komm raus aus deinem Grab. Dann geh in Richtung der Stimme Jesu. Geh in die Richtung, wo du Gottes Stimme herhörst. Vielleicht ist heute so ein Moment, wo du so ein Stück die Stimme Jesu hörst. Vielleicht ist einer der Eindrücke, ja, ich bin sehr, sehr dankbar über dieses Bild, wenn das Weiß oder wenn das Samenkorn nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Manchmal müssen Sachen sterben.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Manchmal nimmt Gott so die Predigt vorweg. Ne? So. Sagt Stefan, das kann man auch kürzer sagen. Ich mach mal einfach. Ja?
Wenn es nicht stirbt, kann nichts Neues entstehen. Und vielleicht ist das ein Punkt, wo Gott dich einfach neu herausfordert und sagt, so, und jetzt ist mein Moment, wo ich das neu zum Leben bringen möchte in deinem Leben. Aber nicht nach deinen Plänen, sondern nach meinen Plänen, nach meinen Vorstellungen.
Bei Mose war es so. Seine Vorstellung hatte er schon lange begraben. Und als Jesus dann, oder als Gott ihm dann begegnet in Dornbusch, da sagt er, oh, das ist eigentlich schon ganz weit weg. Ja, aber jetzt ist der Moment. Jetzt sende ich dich. Jetzt wird sich etwas ändern an dieser Situation. Weißt du, Jesus möchte sich verherrlichen. Und das macht er so, wie er es möchte. Nicht nach deinen Vorstellungen, sondern so, wie er es möchte. Er möchte sich verherrlichen. Und die Dinge, die Negativsituationen, die in deinem Leben passieren, die sind nicht dazu da, um dich klein zu machen, die sind nicht dazu da, um dich dazu bringen, aufzugeben, die sind nicht dazu da, um irgendwie dich aufzuhalten, sondern letztendlich sind sie dazu da, damit du Jesus kennenlernst, damit er sich verherrlicht in deinem Leben, damit er mehr Raum bekommt in deinem Leben. Sie sind dazu da, um dich zuzubereiten, um dich durch Prozesse zu führen, wo du ihn besser kennenlernst und im Glauben wachsen wirst. Ich weiß nicht, ob das eine große Herausforderung für David war, als er das erste Mal einem Löwen gegenüberstand. Für mich wäre es eine Herausforderung. Aber er ist durch diese Herausforderung durchgegangen und später sagt er, ja, mit Goliath kann ich kämpfen, weil als ich beim Löwen, dem Löwen gegenüberstand, da hat Gott mir auch geholfen. Und ich weiß nicht, als David dann dem Bären gegenüberstand, wahrscheinlich hat er da auch schon gesagt, okay, Gott, beim Löwen warst du bei mir, den Bären schaffst du auch. Ja? Gott möchte dich stärken, auch genau dadurch, dass du durch Krisen durchgehst und dass du in solchen Lazarus-Momenten, in solchen Grabmomenten einfach die verändernde, lebendige Kraft Gottes erlebst. Und ich lade dich ein, ja, leg die Sachen nicht ins Grab, sondern bleib dran an Jesus. Ja, auch wenn er nicht zu der Zeit eingreift, wo du es dir vorstellst. Und wenn er nicht deinen Zeitplan einhält. Weißt du, unser Zeitplan ist überhaupt nicht wichtig. Überhaupt nicht relevant. Sondern der Zeitplan Gottes und der Plan Gottes. Ich möchte gerne beten und ich lade dich ein, dass du mit aufstehst. Nimm dir diesen Moment, wo du einfach so ein Stück reflektierst und sagst, hey, wo stehe ich? Wo stehe ich da gerade? Geht es mir so, dass ich Sachen eigentlich schon beerdigt habe? Oder vielleicht stehst du gerade in so einer Situation, wo dein Lazarus zwar noch lebt, aber du hast den Eindruck, Jesus, wann kommst du endlich? Wann veränderst du endlich? Und vielleicht kommst du dir auch selber so vor, wie schon weggelegt irgendwo. Und du denkst, ja, was ist eigentlich noch mein Dienst? Was ist eigentlich noch mein Weg?
Gott, was hast du noch für mich? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit diesen Dingen einfach jetzt zu dir kommen dürfen, Herr. Danke, dass du unser Leben siehst, dass du jeden Winkel, jede Facette unseres Lebens kennst, Herr. Herr, du siehst unsere Beziehung, unseren Dienst in der Gemeinde, Herr, unser Leben mit dir. Herr, das, was so unser Leben ausmacht, Herr, und du siehst die Negativpunkte, die Krisen, die Lazarus-Erlebnisse in unserem Leben, Herr. Gott, und ich bitte dich darum, dass du durch deinen Geist jetzt einfach in die einzelnen Situationen einfach hineinkommst und dein Wort sprichst, Herr. Gott, ich bete darum, Herr, dass du diesen Ruf einfach hören lässt heute Morgen. Lazarus, komm heraus. Herr, dass wir, da wo wir in so einer Situation sind, wirklich diesen Ruf hören, Herr Jesus, und sagen, okay, Gott, dann mache ich mich jetzt auf und ich gehe in Richtung deiner Stimme, Herr. Herr, und jetzt will nicht mehr ich, sondern ich will, dass du regierst und dass dein Plan Wirklichkeit wird, Herr. Herr, du siehst, wo wir oft mit unserer Kraft und mit unserem Einsatz gearbeitet haben und uns wirklich Mühe gemacht haben, Herr, und wirklich nicht faul waren, sondern fleißig, Herr, weil wir einfach dir dienen wollen und weil wir dein Reich bauen wollen, Herr. Und du siehst aber auch, wo wir gescheitert sind manchmal, Herr, und wo wir keine Frucht gesehen haben. Gott, aber ich danke dir dafür, dass du einfach diesen neuen Tag in unser Leben hineinbringen möchtest, Herr. Diesen Moment, wo du einfach Leben gibst, Herr. Herr Jesus, ich segne jeden, der in so einer Situation ist hier heute Morgen, Herr. Herr, und ich danke dir dafür, Herr, dass du einen guten Plan hast mit jedem von uns, Herr. Dass du einen guten Weg hast mit jedem von uns. Herr, und dass wir dir vertrauen dürfen. Gott, du verspätest dich nicht. Sondern dein Zeitplan ist gut, deine Gedanken sind gut, deine Gaben sind gut. Herr, wie könnten wir an dir zweifeln? Du bist gut, Herr. Herr Jesus, ich bete einfach darum, dass du Glauben schenkst, Herr Jesus, für die Situation, in der wir stehen, Herr. Herr, Glauben dafür, dass du handelst, Herr. Herr, dass es dir wichtig ist, Herr, dass du nicht gleichgültig damit umgehst, sondern dass du es sehr wohl siehst, Herr Jesus, dass du es auf deiner Agenda hast und dass du zu deiner Zeit einfach dein Wort sprechen wirst, Herr. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du uns ermutigen möchtest. Danke, dass du uns stärken willst, Herr Jesus. Herr, sodass wir von dir geleitet einfach in diese Situation hineingehen, Herr. Herr, nicht in unserer Weisheit, nicht in unseren Möglichkeiten, Herr, sondern in dem, was du tust. Ich danke dir dafür, Herr, dass du meine Geschwister segnest. Ich danke dir, Herr, dass wir Auferstehung erleben dürfen, Herr, in unserem Leben. Weil du der Gott des Lebens bist, Herr.